SWR 2 Tandem.
Hallo, guten Abend. Mein Name ist Viktoria Merkulova. Riesengroße Berge von Plastikmüll stapeln aufeinander. Plastik in Seen, in Meeren, in Tieren und als Mikroplastik in unserem Essen. Das ist kein Horrorszenario, das ist Realität. Die Bilder kennen wir ja aus verschiedenen Dokumentationen. Und Christian Siegmund will, dass sich das ändert. Hallo Christian.
Hallo.
Du bist ja im NDR-Studio in Hamburg, ich bin in Baden-Baden. Und du bist Mitbegründer von Wild Plastic. Euer Ziel, altes Plastik recyceln und daraus neue, also recycelte Abfalltüten machen. Aber sag mal, Christian, wie viel Plastik ist dir denn heute schon begegnet?
Also heute ist mir noch gar nicht so viel Plastik begegnet, weil ich versuche zu Hause so gut es geht darauf zu verzichten. Das heißt Verpackungen, die nicht nötig sind etc., die nutze ich nicht. Aber man sieht sie natürlich trotzdem im Alltag und ein Plastikstück, das tragen wir ganz eng bei uns, das ist die Maske aktuell. Es ist im Alltag fast unumgänglich.
Stimmt, diese ist mir heute begegnet und eine Heidelbeer-Plastikschale.
Ah ja, genau. Da geht's auch nicht ohne.
Ja. Gibt es denn ein Plastikprodukt, auf das du wirklich nicht verzichten kannst oder willst?
Eins, auf das ich nicht verzichten kann, ist tatsächlich die Mülltüte zu Hause. Das ist auch, da kommen wir später noch zu. Und eins, auf das ich nicht verzichten möchte, ist, glaube ich, meine alte, uralte Brotdose, die ich noch habe. Und die habe ich lieb gewonnen. Die möchte ich gern behalten.
Christian Siegmund heute bei mir zu Gast. Christian, du hast mit 5 anderen zusammen das Unternehmen Wild Plastic gegründet. Die Idee, altes Plastik recyceln und daraus Abfalltüten machen. Sag mal, wie kamst du auf diese Idee?
Die Idee war nicht meine eigene alleinige Idee, sondern die kam wirklich aus der Gruppe heraus. Wir sind 6 Mitgründerinnen und Mitgründer, die alle ein Problem gesehen haben, Plastikmüll in der Umwelt, entweder persönlich auf einer Reise oder über jahrelange Erfahrung in der Plastikindustrie. Und die alle zusammen gesagt haben, hey, so geht's nicht weiter, wir müssen was ändern. Und was können wir ändern? Naja, ganz klar, wir können was tun, wir können was machen. Und aus dem Gedanken, aus dem Modus ist Wild Plastic entstanden.
Bei dir war das ja aber wirklich explizit eine Reise.
Genau, also mein Hallo-Wach-Erlebnis, mein Aha-Erlebnis war eine Reise in Südamerika. Nachdem ich meinen alten Job gekündigt habe, bin ich in Peru durch den Amazonas geschwommen und habe da so dermaßen viel Plastik im Wasser schwimmen sehen. Und nicht nur im Wasser, sondern auch an Land und mich gefragt, Moment mal, an einem der entlegensten Orte der Welt, an denen ich wirklich Stunden, Tage reisen muss, selbst da ist alles voll vermüllt von Plastik. Das kann nicht sein, da muss ich was ändern.
Was hat dich denn da besonders bewegt? Gab es da einen besonderen Moment?
Ich glaube, mich hat bewegt, was das mit nicht nur mit der Umwelt, sondern auch mit den Menschen macht. Es gibt ganz viele indigene Völker, die leben dort seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und die Umwelt ist sozusagen die Grundlage des Lebens. Und die zu sehen, wie sie im Grunde ja nicht nur vermüllt, sondern auch zerstört wird dadurch, das bricht einem das Herz.
Und teilweise kennen die Leute ja gar kein anderes Leben, außer mit Plastikmüll, oder?
Ganz genau. Nur auf der anderen Seite, naja, das kommt drauf an, wen du fragst. Also die Alten kennen das Leben ohne Plastik, die Jüngeren nur nicht mehr. Und früher hast du alles in Bananenblätter eingepackt und das ist verrottet und war kein Problem. Das hast du weggeworfen, das ist heute nicht mehr der Fall.
Mhm. Lass uns zu deinem Unternehmen kommen, zu eurem Unternehmen Wild Plastic. Ihr nehmt erstmal altes Plastik und macht daraus Abfalltüten. Was bedeutet denn altes Plastik?
Ja, super gute Frage. Das steckt schon so ein bisschen im Namen drin. Also wir nehmen nicht nur altes Plastik, sondern wir nehmen wildes Plastik. Du musst dir vorstellen, von dem gesamten Plastikmüll, den wir produziert haben, sind fast 80% in der Umwelt gelandet. Sie wurden weder recycelt noch verbrannt. Das heißt, die sind außerhalb des Systems und wir nennen das wildes Plastik. Und dieses wilde Plastik ist in den Meeren, in den Flüssen, an den Stränden, in den Wäldern, in den Städten, in den Hinterhöfen, auf illegalen Mülldeponien, überall dort, wo es nicht hingehört. Und das ist im Grunde die Grundlage unseres Unternehmens.
Und wie funktioniert das? Also wer sammelt dann das alte Plastik und beziehungsweise bringt das vielleicht nach Deutschland?
Wir arbeiten dafür mit Sammelorganisationen zusammen, die im Grunde vor Ort Abfallstrukturen etablieren. Also wir in Hamburg hier haben eine tolle Müllabfuhr und eine Stadtreinigung. Das gibt es in eben diesen 80%, das sind ungefähr 80% der Welt eben nicht. Und diese Organisationen organisieren das Sammeln von Plastik. Das heißt, Sammler und Sammlerinnen können es sammeln und dann an Sammelstellen abgeben. Wir bringen es dann zum Recyclinghof, recyceln es und machen Neues draus.
Mhm. Recyclinghof, wo ist das?
Der Recyclinghof ist immer der nächstbeste und das heißt nicht, dass er um die Ecke ist. Aktuell ist er in Portugal und Länder wie Haiti, Nigeria oder Ghana, die haben zurzeit keinen Recyclinghof, mit dem wir zusammenarbeiten können.
Mhm. Macht es euch die Arbeit auch schwer, dass da tatsächlich so wenige Menschen mitmachen oder Länder?
Die Arbeit ist auf jeden Fall herausfordernd, aber ich glaube, das ist genau diese Pionierarbeit, die es gerade eben braucht. Also irgendwer muss ja mal beginnen, Strukturen aufzubauen und zu unterstützen, dass die größer werden und am Ende auch die Kreisläufe schließen.
Mhm. Wo steht ihr denn jetzt gerade genau in der Produktion? Wie funktioniert das? Wie viel produziert ihr? Und wie entsteht überhaupt dann, wie entstehen danach diese Abfalltüten?
Ja, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist es, muss man sagen, Wild Plastic ist knapp 2 Jahre alt. Wir hatten letzten Freitag Geburtstag und vor 2 Jahren haben wir quasi einen Sack Plastik aus der Umwelt gerettet und den mal untersucht. Und dieses Jahr werden das wohl knapp 100 Tonnen werden. Das heißt, wir haben schon wirklich ganz, ganz viele Überseecontainer voll mit Plastik gerettet, die dann recycelt und wiederum in Deutschland zu Mülltüten verarbeitet, weil eine Mülltüte muss immer noch aus Plastik sein, sollte keinesfalls aus neuem Plastik sein und ist für uns das ideale Symbolbild, wie wir die Umwelt vom wilden Plastikmüll regenerieren möchten.
Das bedeutet, ihr recycelt das alte Plastik, stellt neue Abfalltüten her und wer verkauft die dann oder vertreibt die?
Das machen wir. Also das ist im Grunde, unsere Aufgabe ist es nicht nur, die Sammlung des Plastiks zu organisieren, das Recycling zu organisieren und dafür zu sorgen, dass das Plastik zurückkommt, sondern wir geben dem Ganzen auch einen Namen, eine Sprache und letzten Endes auch eine Existenz, nämlich durch das Unternehmen Wild Plastic.
Mhm. Plastikmüll ist ja ein unglaublich großes weltweites Problem. Ich habe auf der Seite plasticcollectors.com gelesen, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz von diesen 8 Milliarden Tonnen Plastikmüll weltweit recycelt werden. Eigentlich kommt man ja dem Plastikabfall gar nicht hinterher, oder?
Nee, das stimmt. Ich glaube, das muss man einfach so sagen. Wir produzieren jedes Jahr 400 Millionen Tonnen Plastik. Das wird Jahr für Jahr mehr, nicht unbedingt in Europa, aber global gesehen. Und gleichzeitig existieren einfach noch nicht die notwendigen Strukturen, um mit dem Plastikmüll auch ordentlich umzugehen. Und das ist bei uns nicht so ein Problem. Wir haben eine Stadtreinigung und eine Müllabfuhr, aber in Ländern des globalen Südens ist das ein gigantisches Problem, insbesondere dann, wenn wir wissen, was der Plastikmüll anrichtet.
Also China, Indonesien, das Vereinigte Königreich, das sind die Länder, die mit am meisten Kunststoffmüll produzieren. Und es gibt anscheinend weltweit nicht genug Gesetze, oder?
Ja, oder auch andere Sorgen. Also ich glaube zum Beispiel in Haiti, wo wir arbeiten, da wurde dieses Jahr der Präsident ermordet und das Land ist eigentlich seit Jahrzehnten geplagt von einer Katastrophe nach der nächsten. Und da ist Plastikmüll einfach nicht das größte Thema. Das ist nur leider doppelt schwierig, weil es natürlich immer schwerwiegender wird über die Jahrzehnte. Und da wollen wir Abhilfe schaffen und sagen, hey, wir retten das Plastik, geben dem einen Wert und bringen es wirklich zurück.
Aber wichtig ist ja auch, die Produktion von neuem Kunststoff irgendwie zu verringern, oder?
100%.
Also, geht es euch auch darum?
Ja, das kann ich wirklich nur doppelt und dreifach unterschreiben. Wir müssen unser Konsumverhalten ändern, das ist ein Thema. Plastik ist nicht immer die beste Lösung, manchmal ist sie es noch. Und wenn Plastik die beste Lösung ist aus einer Materialperspektive, dann muss man prüfen, kann das aus recyceltem Plastik gemacht werden. Von den 400 Millionen Tonnen sind so circa 75-80% Neuplastik. Und das ist einfach viel zu viel.
Ich bin ja immer sehr, sehr traurig und enttäuscht, wenn ich an meine Urlaube in Spanien oder Italien denke. Da wird sogar eine Pflaume teilweise in Plastik verpackt. Und was auffällt, viele Länder besitzen überhaupt gar keine flächendeckenden Pfandsysteme, ne, wie bei uns in Deutschland. Wie kommt man da hinterher? Wann lösen wir dieses Problem?
Ja, ich meine, gestern war Bundestagswahl und ich glaube, dass wir alle wissen und sehen, wie groß die Herausforderungen sind, insbesondere für eine sozial-ökologische, verträgliche Zukunft. Und die Frage, die wir uns ja stellen, ist jetzt nicht unbedingt, was muss die Politik machen, sondern was können wir jetzt heute schon selber machen und unternehmerisch anpacken. Und das ist, glaube ich, auch der Spirit von Wild Plastic. Einfach machen und beginnen und loslegen und dafür sorgen, dass Steine ins Rollen kommen.
Plastik ist eine Ressource und kein Abfall. Das sagt unter anderem Christian Siegmund. Du hast das Unternehmen Wild Plastic mitgegründet. Aus altem Plastik werden neue Abfalltüten hergestellt. Und aus altem Plastik kann man ja nicht nur Abfalltüten herstellen, sondern eigentlich fast alles, oder?
Ja, genau. Und ich glaube, diese Idee, dass Plastik nur Müll oder nutzlos ist, da müssen wir auch in den Köpfen was verändern. Ganz viel von dem Plastik kann eben noch recycelt werden und damit wieder zu etwas Neuem werden, ein neues Leben bekommen. Und ob das jetzt eine Mülltüte ist oder eine Versandtasche oder eine Aufbewahrungsbox oder. Es gibt natürlich auch Grenzen. Alles, was mit Lebensmitteln in Kontakt kommt, ist eine echte Herausforderung, weil da geht es natürlich darum, dass das 100% lebensmittelecht ist.
Und zum Beispiel werden ja jetzt auch Jacken, Schuhe, T-Shirts aus recyceltem Plastik hergestellt. Das habe ich letztens in einem Online-Shop gesehen und dachte, wie geht das denn?
Genau, also Plastik wird überall eingesetzt, in allen Bereichen des Lebens. Und es gibt auch Rucksäcke aus Plastik etc. Ganz wichtig ist aber natürlich an dem Punkt, sich immer zu überlegen, kann dieses Produkt denn danach nochmal recycelt werden? Und ich glaube, das kann man sich am besten vorstellen. Die einfachste Regel ist, aus einer Tüte wird eine Tüte und aus einer Flasche wird eine Flasche. Und aus einem Gegenstand sollte immer wieder exakt der gleiche werden, damit das im Grunde 20, 30, 40 Mal hintereinander passieren kann und wir das Plastik wirklich ständig wieder recyceln.
Mhm. Und Jacken, Schuhe, Taschen aus recyceltem Plastik sind dann also unsere Zukunft?
Je nachdem, ja, das können sie sein, aber auch da ist wichtig, dass sie recyclingfähig sind. Das ist immer eine Produktdesignfrage. Sind die irgendwie verklebt? Kann man das noch auseinander trennen? Also kann man die Wertstoffe noch trennen? Da muss man drauf achten.
Und wie viel CO2 wird eigentlich eingespart beim recycelten Plastik? Nehmen wir mal jetzt eure Abfalltüten.
Genau, pauschal kann ich es nicht sagen, aber für unsere Abfalltüten exakt dafür, weil wir haben uns genau diese Frage am Anfang gestellt, sag mal, macht das eigentlich Sinn, was wir machen? Wir retten Plastikschiffen, das um die halbe Welt und recyceln es dann. Produziert das nicht viel mehr CO2? Die Antwort ist nein, sondern ganz im Gegenteil, wir sparen bis zu 70% CO2 ein gegenüber Mülltüten aus Neuplastik, eben weil Neuplastik so unheimlich CO2-intensiv ist.
Ich kann mir vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die sich wehren, Plastik als Wertstoff anzuerkennen. Gibt es solche, für die ihr der Feind seid?
Also wir waren, glaube ich, noch nie der Feind, weil wir ja nicht sagen, Plastik ist die Lösung, sondern wir sind im Grunde ein Unternehmen, das sagt, hey, wir haben 50 Jahre Plastik in der Umwelt verbaselt, das müssen wir jetzt zurückholen. Das ist der Grund der Existenz von Wild Plastic. Mhm. Aber es gibt natürlich ganz viele Unternehmen, die sagen, hey, wir setzen lieber auf Papier oder andere Werkstoffe. Nur da muss man immer ganz genau hinschauen. Ist das wirklich sinnvoller und ist das wirklich klimafreundlicher?
Wild Plastic ist ja 2 Jahre jung, hast du ja schon erzählt. Wie sahen denn überhaupt eure ersten Schritte aus, um dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid?
Also die allerersten Schritte waren ganz viele Gespräche am Küchentisch und Debatten, wie man denn dieses Problem jetzt überhaupt angeht, weil die Idee war ja nicht sofort geboren, sondern es war überhaupt erstmal nur der Wunsch nach einer Lösung. Mhm. Wie lösen wir das Problem? Und ich glaube, da haben wir uns ganz genau angeschaut, was denn das Problem eigentlich ist und verstanden, okay, der Großteil des jemals produzierten Plastiks ist noch da draußen. Und wir müssen irgendeinen Weg finden, das zurückzuholen. Und aus diesen Debatten sind dann erste Versuche und Tests entstanden. Und als uns klar war, hey, das kann funktionieren, dann haben wir das Unternehmen gegründet.
Wie lange hat das gedauert? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es schon eine längere Zeit dauert, erstmal wahrscheinlich mit der Wissenschaft zu sprechen und das alles zu analysieren und dann erst dieses Unternehmen zu gründen und neues Plastik herstellen. Weil ihr müsst ja auch Kontakte aufbauen zu den anderen Ländern, wie zum Beispiel auch in Haiti oder Peru und dort dann mit den Menschen in Kontakt treten, die das Plastik einsammeln, woraus ihr dann die Abfalltüten macht.
Das hat fast 1,5 Jahre gedauert, ja.
Okay. Ihr sitzt ja in Hamburg. Wäre das eigentlich ganz egal, wo ihr sitzt? Also ist das ein Zufall, dass ihr da alle sitzt?
Ja. Also eigentlich wäre es total egal, wo wir sitzen. Und das ist es auch tatsächlich, weil die Hälfte unseres Teams nicht in Hamburg ist, sondern der Kern ist in Hamburg in der Speicherstadt. Aber andere Teammitglieder sitzen in Berlin, in Paderborn, in Hessen, sind gerade in Frankreich und arbeiten von dort aus. Das geht.
Mhm, okay, und ich frage mich auch an dieser Stelle, kann man damit Geld verdienen?
Ja, das Das ist eine super wichtige Frage, weil ich glaube, nur wenn die Antwort ja ist, dann werden wir auch ein zukunftsfähiges Modell finden. Und deswegen haben wir auch ein Unternehmen gegründet, was hoffentlich jahrzehntelang sich jetzt mit diesem Problem auseinandersetzt. Und wir sind ein junges Startup. Das heißt, wir sind noch nicht in der Lage, das große schwarze Zahlen zu schreiben. Aber wir machen schon erste Umsätze und wir haben auf dem Weg zu einem nachhaltigen Unternehmen Unterstützung gefunden, zum Beispiel mit der GLS Bank oder auch anderen Finanzierungspartnern. Und da bin ich extrem froh drüber.
Du hattest ja schon erzählt, wie du generell auf dieses Problem Plastikmüll aufmerksam geworden bist, durch deine Reise vor allem und jetzt das Unternehmen. Wie hat sich denn seitdem dein Alltag geändert? Worauf achtest du?
Also mein Alltag hat sich, da denke ich, glaube ich, das erste Mal drüber nach, um ehrlich zu sein, der hat sich ganz schön geändert. Also ich habe vor der Zeit von White Plastic bei einer großen Suchmaschine und danach bei einer großen Videoplattform gearbeitet und habe in London und Dublin gelebt und bin ganz schön häufig geflogen. Und
bei Google und YouTube, da sprechen wir gleich auch nochmal genauer drüber.
Das mache ich nicht mehr, sondern ich fahre jetzt irgendwie morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit und abends wieder zurück und betrachte die Welt irgendwie durch eine andere Brille, habe ich manchmal das Gefühl, und stelle mir irgendwie viel mehr die Frage, wie sollte oder könnte sie denn aussehen und an welchen Stellen können wir denn wirklich schon was verändern? Und ich glaube, diese Brille hatte ich vorher einfach nicht auf.
Und fehlt dir da irgendwas im Vergleich dazu, wie du dein Leben vorher geführt hast?
Ich würde sagen, nein. Also mir fehlt vielleicht manchmal so diese Leichtigkeit, die ich vorher hatte, dass ich einfach gewisse Dinge nicht gesehen habe und über diese komplexen Probleme jetzt einfach mehr nachdenke. Aber um ehrlich zu sein, das würde ich auch nicht vermissen wollen, weil das ist nun mal die Realität.
Das ist ja auch eben das Problem der vieler Menschen, dass man einfach über die Probleme hinweg sieht und sie verdrängt oder gar nicht nachdenken möchte. Man hat ja auch andere Sorgen im Leben. Aber wie schaffen wir es denn, so umweltfreundlich wie es geht zu leben und einfach, ja, versuchen auch das Klima zu schützen in unserem Alltag? Wo fangen wir da an?
Ja, das ist eine große Frage. Also ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die wir tun können. Und das Erste ist, dass wir überhaupt erst einmal diese Absicht formulieren, dass wir das gerne wollen würden. Und damit fängt ja alles an. Ich möchte was ändern. Und dann glaube ich, dass es total gut ist, neugierig zu sein und wirklich zu versuchen herauszufinden, ja, was sind denn sinnvolle Lösungen und wie lassen die sich vielleicht sogar auch messen? Also beispielsweise White Plastic. Uns war klar, wenn wir mehr CO2 ausstoßen als eine neue Plastiktüte, dann macht das keinen Sinn. Aber diese Ökobilanz hat jetzt gesagt, nun mal, bis zu 70% CO2-Ersparnis. Und das ist natürlich eine wichtige Erkenntnis. Und ich glaube, wenn man solche Dinge weiß, dann fällt es einem auch viel leichter, für einen selbst sinnvolle Entscheidungen zu treffen.
Fassen wir uns mal kurz an die eigene Nase. Hast du einen Tipp, wie ich so wenig Plastik wie möglich verwende im Alltag?
Was meinst du denn, ist sozusagen dein größtes Plastiklaster?
Ich denke mal, all die Gemüsesorten, die verpackt sind, all das im Supermarkt, was in Einzelteile in Plastiktüten, Plastikverpacken verpackt sind. Und manchmal kommt man da einfach nicht weg von, weil es so im Supermarkt liegt. Und diese Unverpacktläden, die es ja gibt, gibt es dann eher in den Großstädten. Da muss man erstmal mit dem Auto 40 Minuten hinfahren, wenn man auf dem Land lebt. Das macht auch nicht jeder.
Ja. Also ich glaube, das ist ja schon, das ist wichtig zu wissen, ne? Was sind die Alternativen? Und ich glaube, wenn du deine kennst, dann kannst du ja immer eine gute Entscheidung treffen und sagen, hey, das ist jetzt zumutbar oder auch nicht. Grundsätzlich auf die Frage, wie kann man seinen Plastik-Footprint verringern? Es gibt ganz, ganz, ganz viele sehr inspirierende Menschen, die zum Beispiel mal eine Woche probieren, komplett auf Plastik zu verzichten. Und das ist eigentlich ein total cooles Spiel mit einem selbst, weil man dann erst merkt, hey, wo nutze ich denn überhaupt Plastik? Und also theoretisch dürfte man dann sein Handy auch nicht mehr in die Hand nehmen, aber so weit gehen wir jetzt mal nicht. Aber dann sieht man es halt sehr klar. Und ich glaube, dann lernt man auch mehr.
Okay, solche Challenges können wir mal mitnehmen. Christian Siegmund hat Wild Plastic mitgegründet. Das Ziel, aus altem Plastik ein neues Produkt herstellen, nämlich eine Abfalltüte. Aber Christian, du hast ja vor wenigen Jahren etwas völlig anderes gemacht. Du hast es schon erzählt, Google und dann YouTube. Was hast du denn da genau gemacht?
Bei Google habe ich mit Unternehmen zusammengearbeitet und an ihrer Marketingstrategie gefeilt, wie sie mit Google quasi ihre Reichweite erhöhen können. Und bei YouTube habe ich den Videomacherinnen und Videomachern dabei geholfen, ihre Geschichte zu erzählen. Also war dafür verantwortlich, dass sie ihre Kanäle wachsen lassen können.
Und wie war es so, in diesem großen Konzern zu arbeiten? Davon träumen ja auch sehr, sehr viele junge Leute.
Ja, das war eine Achterbahn der Gefühle, würde ich sagen. Also das ist letzten Endes einer der tollsten und beliebtesten Arbeitgeber der Welt, aus guten Gründen. Man wird wirklich umsorgt und hat alles, was man sich vorstellen kann. Aber bei mir hat sich über die Zeit einfach so ein Gefühl eingeschlichen, dass ich nicht mehr genau wusste, warum ich das mache und was denn das größere Ziel ist, was wir verfolgen.
Wie kam denn dieses Gefühl zustande? Woher? Gab es einen Moment?
Nun ja, also YouTube als Plattform ist natürlich davon abhängig, dass immer mehr Menschen immer mehr Videos gucken. Und vor den Videos wird Werbung geschaltet und damit verdient das Unternehmen sein Geld. Und ich persönlich, ich mag das nicht, wenn ich in dieses Rabbit Hole, also in dieses Loch falle und stundenlang Videos gucke, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Und habe mich gefragt, ist das die Welt, in der ich leben möchte? Und da war meine persönliche Antwort nein.
Es gibt ja dazu auch diese Doku Social Dilemma auf Netflix. Hast du die gesehen?
Ja, natürlich.
Ja, darin wird ja auch genau das gezeigt, ne, wie Social Media uns manipuliert, also Userinnen und User, wie oft wir auf einer Plattform uns anmelden, welche Produkte wir kaufen. Und da war auch ein ehemaliger YouTube-Mitarbeiter zu sehen. Er war eben für diese Algorithmen verantwortlich, mithilfe derer YouTube neue Videos empfiehlt. Das, was du gerade eben erzählst, damit wir weiterhin Videos schauen. Wie war denn dein Verhältnis dort und wie ist dein Verhältnis heute zu YouTube, nachdem du den Laden gesehen hast von innen?
YouTube ist eine der tollsten Plattformen der Welt. Ohne Frage, ohne Wenn und Aber. Man kann alles lernen, man kann sich inspirieren lassen, man kann tolle Geschichten hören und ich bin heute noch wirklich ein sehr, sehr, sehr aktiver YouTube-Nutzer, aber ich probiere das Ganze achtsamer zu machen. Das heißt, ich überlege mir wirklich, was möchte ich tun, was möchte ich gucken und was auch nicht. Und das ist ganz schön schwer, weil da kämpft man im Grunde gegen die Algorithmen, wie du das gerade erzählt hast. Und ich sehe das sehr ambivalent. Mhm. Also ich glaube, das ist eine Plattform wie YouTube ist auf der einen Seite eine riesige Chance, aber auf der anderen Seite auch eine echte Gefahr.
Google, YouTube, wir haben ja jetzt über Klimaschutz gesprochen. Haben sich diese Unternehmen zu deiner Zeit, als du da gearbeitet hast, überhaupt Gedanken gemacht um den Klimaschutz irgendwie?
Also Google hat sich, glaube ich, schon ganz lange Gedanken um den Klimaschutz gemacht, soweit ich das weiß. Da wurden die Rechenzentren sehr frühzeitig auf regenerative Energien umgestellt. Aber so richtig im Alltag war das noch nicht ein Thema.
Okay. Hat dir das von Anfang an gefehlt oder hast du das erst später festgestellt, nach deiner Reise vielleicht, dass da etwas nicht in Ordnung war?
Ja, also ich glaube, ich war schon immer der Typ, der an seinem Schreibtisch irgendwie, keine Ahnung, kleine Pflanzen stehen hatte oder Tomaten gezüchtet hat oder. Mhm. Und ich hatte vor meiner Zeit bei Google auch eigentlich vor meinem Studium zwei Optionen auf dem Tisch. Und die eine Option war Medien- und Kommunikationsmanagement und das andere war Umweltwissenschaften.
Okay.
Und ich habe mich für das Erstere entschieden, aber es war ein echt langer Prozess und heute weiß ich warum.
Und witzig ist ja, dein allererstes Unternehmen war ja nochmal was komplett anderes. Du hast gleich nach Abschluss deines Studiums, glaube ich, nee, oder nach deinem
Währenddessen
hast du mit einem Freund Skateboards oder Longboards verkauft. Wie kamst du drauf? Wie kamt ihr drauf?
Genau, das war also eigentlich so die erste unternehmerische Erfahrung. Wir haben halt gesagt, hey, es gibt in New York diese eine Marke, warum gibt es die nicht in Europa? Wir wollen die gerne importieren, weil wir die einfach so lieben und haben dann ein kleines Unternehmen aufgebaut, Urban Stoke, bei dem wir im Grunde Skateboards und Longboards aus New York verkauft haben. Und das war für mich wie eine Spielwiese, wie eine riesige Erfahrung, wo wir alles das erste Mal gemacht haben, von Buchhaltung über Kundengespräch, über eine Website bauen und eine super Erfahrung.
Und was ist aus diesem Geschäft geworden?
Naja, nach 6 Jahren haben wir uns beide tief in die Augen geschaut und gefragt, möchtest du das auch die nächsten 20 Jahre machen? Und wir haben beide Nein gesagt, weil wir noch zu neugierig waren, auch anderes zu erleben. Und dann haben wir es leider zugemacht.
Okay. Hast du da vielleicht schon deine erste Er hat deine ersten Fehler gelernt im unternehmerischen Sinne, die du jetzt noch so nicht mehr machen würdest?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Reichlich. Also wirklich, ich glaube, das war die Zeit, um Fehler zu machen. Auch jetzt ist die Zeit noch da, um Fehler zu machen. Aber man probiert sich aus. Und ich glaube, dieses Ausprobieren ist so unfassbar wichtig, auch bei Unternehmerinnen und Unternehmern, mal zu gucken, hey, kann man das nicht auch anders machen? Und wir haben damals ungefähr alles anders gemacht, weil wir ja nicht wussten,
zum
wie
Beispiel?
Es geht. Ach, zum Beispiel haben wir, ein gutes Beispiel, wir haben vollkommen, also wir haben am Anfang uns für die ersten 2 Jahre 400 Euro Lohn ausgezahlt, weil wir ja Studenten waren und gedacht, das wäre okay. Aber wir haben irgendwie mit der Zeit gemerkt, dass das uns total ausgebrannt hat, weil wir haben wirklich nächtelang durchgearbeitet, damit dieses Unternehmen zustande kommt. Und das auf eigene Kosten getan. Und ich glaube, das ist auch nicht nachhaltig.
Erwirtschaften, ne?
Genau.
Funktioniert.
Und das hat einfach, ich glaube, da hätten wir uns viel früher Hilfe von außen holen müssen. Und das haben wir dieses Mal auch getan.
Christian, du bist jetzt 33. Dein Skateboard-Shop, deine YouTube-Karriere hast du hinter dir. Du bist jetzt bei einem Unternehmen, das sich für eine gute Sache einsetzt. Rückblickend betrachtet, was war denn bisher der schönste Moment deiner Jobs?
Oh. Das ist eine große Frage. Ich glaube, der schönste Moment bisher war der Gründungsmoment von Wild Plastic. Es gibt ganz, ganz, ganz viele, aber ich glaube, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass sich jetzt eine Zukunft oder dass es ein Start in eine Zukunft ist, von der ich nicht weiß, wie lange diese Reise dauern wird. Und das ist toll. Das war echt cool.
Und der Schlimmste, jetzt wo wir schon bei den Momenten sind?
Ich glaube, der Schlimmste war, als wir uns damals entscheiden mussten, den Skateshop zuzumachen. Das war emotional schon sehr, sehr hart.
Ja. Ja. Hattest du mal auch Angst, irgendwann zu versagen?
Nein. Das hatte ich wirklich nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, wenn man das in Perspektive setzt, dann... Also erstmal, was ist Scheitern? Ne? Das ist schon eine Frage. Ich glaube, ganz viele Dinge, die wir als Scheitern ansehen, sind eigentlich kein Scheitern, sondern sind eher mutig, dass man mal was ausprobiert, etwas wagt, obwohl man vielleicht noch nicht genau weiß, wie es funktioniert und es am Ende trotzdem tut. Und ich glaube, deswegen denke ich da auch nie drüber nach und rückblickend frage ich dann immer, naja, wie ist es denn dann ausgegangen? Und eigentlich hat sich dann immer was entwickelt, was man nicht hat kommen sehen und es war besser, als es vorher war.
Das klingt nach purem Optimismus.
Auf jeden Fall.
Braucht es auch ein wenig Optimismus, um das Klima retten zu wollen?
Ja, Optimismus braucht es auf jeden Fall, aber noch viel wichtiger ist meiner Ansicht nach die Entschlossenheit, das auch zu tun. Also uns rennt die Zeit davon, wir sehen, wir vermuten nicht, sondern wir sehen tatsächlich die Folgen nicht nur des Klimawandels, sondern auch der Vermüllung und der Verschmutzung mit unseren eigenen Augen. Und ich glaube, das ist so der Moment, in dem man merkt, naja, also jetzt geht es darum, die Dinge in die Hand zu nehmen und wirklich loszulegen.
Habt ihr euch von Wild Plastic wirklich ein großes Ziel für die Zukunft gesetzt? Gibt es ein Ziel, auf das ihr hinarbeitet?
Wir haben bei Wild Plastic eine Vision formuliert und diese Vision ist, dass wir eines Tages unsere Ökosysteme frei von Plastikmüll sehen. Das heißt, egal wo wir auf der Welt hingehen, dass sich kein Plastikmüll dort befindet, wo er nicht hingehört. Und das ist natürlich eine monumentale Aufgabe, aber ich glaube, ohne diese Vision hätten wir es gar nicht erst gestartet.
Letzte Frage noch, Christian. Wenn du jetzt, sagen wir mal, bei Google eine CEO-Stelle als Umwelt-Nachhaltigkeitsexperte angeboten bekommst, um dieses große Unternehmen umweltfreundlich zu machen, würdest du es annehmen? Okay, du überlegst schon mal.
Ja.
Nein, klares Nein.
Ich glaube, das Unternehmen macht schon viel richtig, aber aus einem Grund würde ich es nicht machen. Und das ist, dass ich glaube, bei Wild Plastic viel mehr verändern zu können. Wir sind ein Unternehmen, das sich selbst gehört, bei dem ich weiß, wofür ich arbeite. Und das ist bei Google nicht der Fall. Und deswegen glaube ich, hier wirksamer zu sein als andernorts.
Christian Siegmund, vielen lieben Dank dir, dass du bei SWR 2 Tandem zu Gast warst.
Vielen Dank.
Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krugmann. Ich bin Viktoria Merkulova und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.